Stellen Sie sich vor, Sie wären am 20. Juni letzten Jahres zwischen 20:45 und 22:45 durch eine Großstadt in Deutschland spaziert. Dann hätten Sie Folgendes festgestellt. Erstens, kein Verkehr, niemand auf den Bürgersteigen. Aus den offenen Sommerfenstern kommt periodisch ein anschwellendes Stöhnen und zum Ende ein erlösendes Gebrüll. Was hätten Sie beobachtet? Sie hätten das Fußballspiel Deutschland-Türkei 3-2 in letzter Minute beobachtet und Sie wären Zeuge eines massenmedialen Darstellung geworden, die Hunderte von Leuten ohne Absicht koordiniert, also ohne Steuerung koordiniert. Natürlich haben Sie nicht beobachtet, Sie waren mit hoher Wahrscheinlichkeit selber dabei. Szenenwechsel. Wenn ich heute Abend nach Hause gehe und am Zimmer meines Sohnes vorbeikomme, sehe ich ihn mit dem gleichen Gerät wie hier vor dem Laptop sitzen. Wenn ich hinkomme, merke ich, er macht Musik. Wenn ich genauer hinschaue, sehe ich, er macht E-Mails zwischendurch, antwortet, guckt weiter in Google. Er macht 3 bis 4, wenn nicht mehr Dinge auf einmal. Diese beiden Szenen zeigen uns die Stichworte unserer Tagung oder spezifisch auch meines Vorwärts, Individualisierung und Massenmedien. Und sie werfen die Frage auf, Herr Kollege Schoder hat das gesagt, wie man in der Bevölkerung sehen kann, dass die neuen Medien aufgenommen werden und vor allem, ob sie die Massenmedien ablösen. Und mein Vortrag bewegt sich, um nochmal Herrn Koller und Herrn Schellhas zu zitieren, im roten Bereich der Bevölkerungsaufnahme, wie weit die Medien hier rezipiert werden. Ich will ganz kurz vorweg einige Begriffe, wie ich sie verstehe, sagen. Ich rede von Medien als Techniken der Distribution von Sinngehalten. Ich unterscheide genau daraus eine Untermenge Massenmedien, die durch zwei Eigenschaften definiert sind, nämlich durch ein Programm und alles, was dahinter steht, eine Redaktion, ein Stab von Fachleuten. Das ist die eine Seite. Und ein disperses Publikum. Das disperse Publikum sind just die Leute, die während des Fußball-Welt-Europameisterschaft dort synchronisiert die gleichen Aktionen ausführen, ohne dass sie eine Gemeinschaft sind. Ich kontrastiere demgegenüber Individualmedien, die ein unbestimmtes Programm haben. Und wie man dieses Programm individuell bestimmen kann, haben wir gerade sehr eindrucksvoll demonstriert bekommen. Und sie haben darüber hinaus, soweit ich es sehe, auch im Gegenteil ein bestimmtes Publikum, eine Community von E-Mail-Leuten, von Blog-Nutzern und so weiter. Und das haben wir natürlich herkömmlich in den Medien, die wir kennen, Brief, Telefon. Und neu ist das Internet hier, was von manchen Leuten als konvergiert, das heißt, es könnte alles aufnehmen, und das haben wir wieder gesehen, wie das gemeistert werden kann und individualisiert. Hier gehen wir weniger auf die Seite des Produzenten, sondern des Nutzers ein. Ich will mit diesen begrifflichen Vorklären die Frage in zwei Schritten klären. Erstens an Reichweiten von Radio, Fernsehen und Internet, wobei ich Präferenzen sehr grob erfasse, nämlich als die Präferenz der Bevölkerung für ein Medium und die elektronischen Medien frage, ob sie wirklich aufgrund des Internets Verluste hinnehmen mussten. Und das zweite Mal will ich die Präferenzen etwas spezifischer erfassen, nämlich als eine Wahl einer Person innerhalb der ihm zu führen stehenden Freizeit. Und ich wollte fragen, ob die Präferenzen, wie alloziere ich meine Freizeit, die ich habe, für Fernsehen und andere Dinge zurückgegangen sind. Die Datenquelle dafür ist die Medienanalysen. Ich glaube, die muss ich nicht hier vorstellen, aber ich muss zwei Dinge tun. Ich muss erstens Herrn Dieter Müller von ARD Sales und Services danken, der uns diese sehr großen Datenbestände jährlich zur Verfügung stellt, sodass man aus ihnen Zeitreihen zusammenstellen kann. Und ich muss zweitens den Kollegen und Mitarbeitern vom Medienzentrum unserer Fakultät danken, die diese Daten aufbereitet und haben und in vielen Fällen mir die Materialien zur Verfügung gestellt haben, die ich jetzt im Folgenden präsentiert habe. Ich komme zum ersten Schritt, Präferenz für Massenmedien oder Internet in der Bevölkerung. Einerseits will ich argumentieren, haben auch die Massenmedien ihre Individualisierungschancen so, wie sie sind. Und andererseits hat das Internet eine eingebaute Barriere, und ich trete jetzt leiser auf, nachdem ich Ihre Präsentation, Herr Keller, gehört habe. Aber ich glaube, dass es nach wie vor noch viele Ansprüche stellt, wenn man nämlich auf Dauer, der Daniel muss irgendwie mal seinen Geschmack ändern oder wie hier vorhin eine virtuelle, man muss auch irgendwie mal lernen und sich umstellen, wenn man linksorientiert ist, auch mal einen rechtsorientierten Kommentar lesen und so fort. Nach wie vor, das ist mein Argument, aber ich muss einiges davon zurücknehmen. So, das will ich untersuchen. Die beiden Stränge sind im Folgenden zu der ersten Fragestellung meine Thematik. Was heißt Einführung des Internets? Ich nehme einfach als Kriterium 10% der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr genutzt. Nach den Media-Analysen ist das im Jahre 1999 passiert. Und ich habe ein Problem, dass in just diesen Zeiten auch eine weitere Änderung in der Massenmedien passiert ist, nämlich ein Schub der Nutzung durch das duale System. Und ich will dies prüfen, indem ich die Nutzung der beiden Senderarten, öffentlich-rechtlich und privat, vergleiche und die, jedenfalls im Radio, Einschaltsender und Begleitsender vergleiche. Wenn das Internet verdrängende Wirkung hat, sollte es vor allem auf die beiden linken Arten von Sendern wirken und der Schub durch die Einführung des dualen Systems vor allem auf der rechten Seite wirken. Ich beginne mit dem Hörfunk. Dies sind die Entwicklungen der Hördauer insgesamt. Wir sehen hier, nun, wenn wir diesen willkürlichen Punkt ansetzen, kann von Verdrängung keine Rede sein. Die Leute hören mehr Radio als zuvor. Natürlich muss die Hördauer des öffentlich-rechtlichen zurückgehen, weil die Privaten auf den Plan treten. Aber das Interessante ist, durch die Verbreiterung des Angebots haben nach diesem Verdrängungseffekt beide Arten von Sendern weiter Zuwächse, vor allem auch das öffentlich-rechtliche. Das heißt, die verbreiterte Angebotspalette an sich, man kann sozusagen jedes Interesse in größerer Möglichkeit verwirklichen und über alle Interessen heißt das eine Steigerung. Dieser Effekt ist auch für die öffentlich-rechtlichen Sender sichtbar. Das war meine erste Aufgliederung der Hörfunkbetrachtung. Die zweite ist die Einteilung der Sender nicht in öffentlich-privat, sondern in Einschalt- und Begleitradio. Sender zunächst habe ich hier die Anzahl der Sender aufgetragen. Nun, man sieht, die Senderzahl wächst dramatisch, wachsen vor allem die Begleitsender und die Einschaltsender, die eigentlich der Verdrängungskandidat sind, wachsen auch, aber nur minimal. Die Nutzungszeiten kommen jetzt hinzu. Wir sehen, dass die Nutzungszeiten natürlich des Begleitradios zunehmen, aber es nehmen auch die Nutzungszeiten des Einschaltsradios zu. Und wieder haben wir denselben Effekt, dass die Konkurrenz belebt das Geschäft, um es kurz zu sagen. Soweit mein Fazit zum Hörfunk. Beide Arten von zu unterscheidenden Sendern, hier müsste noch Einschaltsender daneben, haben Teil Nein, müsste nicht. Öffentlich-rechtliche wie Begleitsender, also die Anspruchsvollen, haben Teil an dem Schub und die entsprechenden anderen Senderarten sowieso. Nun ist Hörfunk häufig eine Begleitaktivität. Man kann sich fragen, ob es überhaupt eine Aktivität ist, aber das ist eine Frage für sich. Ich will es daher im Folgenden das Gleiche für das Fernsehen zeigen. Und ich habe hier die Sehdauer aller Sender. Und natürlich nimmt sie zu. Ich sage schon fast natürlich, wenn irgendeine Verdrängung da wäre, könnte das ja nicht der Fall sein. Das gilt aber auch, wie Sie hier sehen, für die öffentlich-rechtlichen Sender. Ja, ich kann es leider nicht zu Ende verfolgen, weil in den Medienanalysen diese Fragen nicht mehr erhoben sind. Schauen wir die AGF-GFK-Daten an, dann haben wir das gleiche Bild. Natürlich steigen alle Sender an. Natürlich muss der Sehdauer der Öffentlich-Rechtlichen zurückgehen. Aber nach dieser Einführungsperiode des dualen Systems profitieren wieder beide, privat wie öffentlich, die Nutzungszeiten nehmen zu. Also, warum nehmen sie zu? Weil beide Medien ihre eigenen Individualisierungschancen haben, und zwar in der konventionellen Nutzung, noch bevor alle diese Möglichkeiten, die sie vorhin angeboten haben, eingesetzt werden. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie weit setzt sich das Internet durch? Und es ist sicher eine Barriere, dass das Internet relativ hohe Ansprüche stellt, und das will ich im Folgenden analysieren. Ich schaue, wie eine Diffusionskurve, das heißt eine Anlaufphase, eine Expansionsphase und eine Plateauphase sich in der Entwicklung des Internet zeigt. Von anderen Medien, Fernsehen, Telefon, wissen wir, das geht von 0 auf 100 in einer gewissen Zeit. Frage und spannende Frage ist, wird das Internet das erste Medium sein, was nicht auf 95, 90, 100 kommt? Ich schaue die Internetnutzeranteil in der Bevölkerung. Jetzt müssen wir hier genau die Zeit verfolgen. Das ist wichtig. Von Dezember 92, oben, das stimmt leider nicht. Das ist letzt in der Eile. Und es geht hinten, dass die letzten beiden Zahlen sind 2004 und 2005. Davor, das sind Quartalswerte. Was sehen wir, wenn wir an die alten, an die gesamte Gruppe zählen, die oberste Linie? Wir haben diesen Take-off ganz links. Wir haben eine Expansionsphase und wir haben eine Phase, ich übertreibe ein bisschen, mit einem Plateau bei 45-50%. Wir haben voraussichtlich keine komplette Durchsetzung in der gesamten Bevölkerung. Was hier drunter gezeichnet ist, sind die sogenannten digitalen Spaltungsgruppen, Frauen, niedrig gebildet, unter 1000 Euro Einkommen, nicht arbeiten, die alle natürlich viel weniger Nutzen haben. Und was das Interessanteste ist, für die an den über 65-Jährigen geht das Internet komplett vorbei. Das sind die Internet. Und hier haben Sie dieselbe Grafik. Ich habe jetzt nur noch die Diffusionskurve eingezeigt, wie sie vermutlich den ganzen Prozess zu einem Abschluss bringen wird. Denn natürlich müssten wir noch hinter 2005 weitere Erhebungen hinzufügen. Problem hierbei ist, was passiert, wenn die Internetfreundlichen Generationen nachwachsen. 65-Jährige sind ja jeweils neue 65-Jährige, die ich hier betrachte, zu jedem Zeitpunkt. Aber ich will sie ja gleichsam in der Betrachtung altern lassen. Das mache ich in einer sogenannten Kohortenanalyse, die die Geburtsjahrgänge konstant hält über die Untersuchungszeit und damit praktisch die Alterung nachvollzieht. Das normale Bild sollte hier eine Sukzession der Kohorten sein, sodass jede jüngere Kohorte die älteren gleichsam überschichtet und durch das Nachrücken alter
das Aussterben alter und Nachrücken junger Kohorten sollte die gesamte Bevölkerung ansteigen. Nun, dieses Bild, und das ist vielleicht das Interessante, was ich Ihnen hier noch zeigt, dass die Internetnutzung in Kohorten diffundiert, das heißt in Gruppen, die miteinander altern. Jede Gruppe für sich, das ist die Gesamtentwicklung, die rote gestrichelte Linie, die auf dem Plateau bei ungefähr 45 hier bleibt. Jede Jüngere überlagert ungefähr die Alten. Ich habe hier die ersten Geburtsjahrgänge von 5 Jahreskohorten angezeigt, 31, 36, 41 und so weiter, bis Geburtsjahrgang 1986, 1991, mach noch nicht so reck, darüber rede ich jetzt nicht. Wichtig ist aber, natürlich kommen die internetfreundlichen Generationen auf ein höheres Plateau, aber das ist keineswegs bei 90, das ist für 70, 75 Prozent. Mit anderen Worten, selbst wenn die alten Generationen nach herausfallen und die vielleicht noch jüngeren noch ein bisschen höher sind, werden wir nicht auf ein sehr hohes Niveau kommen. Und das mit einem sehr laxen Kriterium. Was heißt Internetnutzung? Einmal in 12 Monaten ist nicht besonders griffig. Ich gehe zu einem schärferen Kriterium und nenne das normale Internetnutzung. Das heißt 3 Tage mindestens. Sicher ist, bei einem schärferen Kriterium wird sich der Prozess natürlich verzögern und das Plateau muss sollte niedriger sein. Ob das der Fall ist, will ich im Folgenden sagen. Ich erinnere nur daran, dass das Plateau des laxen Kriteriums mit einer Stagnation ab etwa 2005 bei 45% und in den jüngsten Kohorten bei 80% lag. Hier ist das scharfe Kriterium. Ich gehe zunächst auf die Gesamtgruppe wieder rot gestrichelt ein. Es pendelt sich ungefähr bei 35% ein. Und auch hier sieht man, wir haben eine kürzere Periode, ein Erreichen des Plateaus, ein Abschluss des Prozesses. Auch hier sehen Sie eine fast saubere Ordnung der Kohorten in der Zeitfolge, bis auf die jüngste wieder, die 81er mag nicht mehr so ganz. Das kann natürlich auch daran hängen, dass Sie noch keine beruflich zwingende Internetnutzung haben. Dafür will ich nicht viel geben. Aber auch hier diese starke Internetnutzung wird, selbst wenn wir annehmen, dass die jungen Kohorten oder Jüngere noch etwas mehr haben und dass die Alten ausgestorben sind, bei 60-70% liegen. Hier habe ich es nochmal dargestellt. Da habe ich mich vertan mit den Zahlen, die waren höher. Also das waren 40 und 60-70. Also, wie können wir dies noch etwas genauer betrachten? Man könnte sogar vermuten, dass das Internet die Massenmedien fördert, indem es natürlich eine der Zwecke ist, und auch das haben wir vorhin gehört. Zu diesem Untersuchungsgang unterscheide ich Zwecke der Internetnutzung. Ich unterscheide zwischen internetgenerierten Zwecken, da ist zunächst das Internet fürs Internet, die gleichsam reflexive Nutzung, Suchmaschinen, dann die E-Mails. E-Mails ist eine neue Form von Kommunikation, ist fast eine Art Steuerungsinstrument, was Briefe nie waren. Dann nehme ich die internetexterne Nutzung des Internets für die Übertragung von Massenmedien. Dazu gab es in den Mediaanalysen die Vorgabe Information und Unterhaltung. Und dann nehme ich die internetexterne Nutzung, die nicht massenmedial, sondern individualisiert ist. Und da gab es folgende Vorgaben, Dienstleistung, das waren mehrere Vorgaben, Buchung und Bestellung, die erste, Einkauf und Online-Banking, die 3 fasse ich zusammen als Dienstleistung und die bekannten Diskussionsforen, über die wir gerade gesprochen haben. Ich beschränke die folgende Betrachtung auf die Onliner und kehre zurück zu dem laxen Kriterium, weil die Frage nur mit Blick auf dieses Kriterium gestellt wurde. Und hier sehen Sie die Entwicklung dieser Nutzungen
zwischen dem Jahre 2001 und 2006. Ich beginne mit dem, was uns hier eigentlich interessiert, die Internetnutzung für die Massenkommunikation. Das sind die beiden Kategorien Information und Unterhaltung. Und die Onliner nutzen in der Tat sehr häufig das Internet für die Information und Unterhaltung. Da sind natürlich die ganzen Online-Zeitungen bei. Das ist nicht herauszudividieren. Aber man sieht, dass die Nutzung des Internets zum Zwecke der Masse, also das Internet als Massenmedium, so kann man sagen, recht hoch ist. Allerdings, es ist am stärksten genutzt für seine eigengenerierten Zwecke. Suchmaschinen. Wer geht ins Internet, ohne auch in die Suchmaschine zu gehen? Fast niemand, bei jeder Nutzung. Das heißt gleichsam die Metanutzung des Internets, um das Internet besser zugänglich zu bekommen, ist natürlich der Spitzenreiter aller Nutzungsangaben. Die E-Mail folgt unmittelbar danach. Hier kommt natürlich hinzu, dass E-Mail zu schreiben wahrscheinlich eine der einfachsten Nutzungsarten des Netzes, also der wenigst anspruchsvollen ist. Die Frage der die Internetnutzungen, die individualisiert und nicht massenmedial sind, sind aber tiefer liegend. Die Dienstleistungen, diese drei Kategorien, Bestellungen, Online-Banking, die bleiben niedrig. Sie wachsen aber nicht zuletzt dadurch, weil wir hier auch Vertrauensprobleme haben, ganz klar. Und Datenschutzprobleme, auch das wurde angesprochen. Und das sind zusätzliche psychologische und keine technischen Barrieren, aber erstaunlicherweise werden sie sukzessive abgebaut. Und ganz unten abgeschlagen sind die Blogs, Diskussionsforen und Ähnliches mehr. Also die eigentlich nicht individuelle, persönliche Nutzung, sondern die Nutzung im Kontakt mit anderen, im Austausch mit anderen, wo der Nutzungszweck nicht, wenn er für mich erfüllt ist, zu einem Ende kommt, sondern wo man kettenweise sich sozial fortlaufend mit dem Internet abgeht. Also, das ist der wesentliche das Resultat. Wir haben auch, das Internet ist fast ein Promoter der massenmedialen Nutzung und damit ist der erste Punkt zusammengefasst. Ich habe einerseits Rundfunk und TV gehen nicht zurück. Meine Antwort warum ist, sie haben in der konventionellen Nutzung ihre eigenen Individualisierungschancen. Andererseits setzt sich das Internet nicht voll durch, vielleicht aufgrund der Ansprüche. Ich habe bisher aggregierte Präferenzen betrachtet. Ich gehe jetzt im Folgenden auf die Anteil der Fernsehnutzung an der Freizeit aus und möchte folgende zwei Größen unterscheiden, die absolute Fernsehzeit in Minuten und die relative Fernsehzeit als Prozent der Freizeit. Die absolute Freizeit, die Fernsehnutzung resultiert aus Opportunitäten und Präferenzen. Ich habe viel Zeit und ich habe bestimmte Vorlieben. Die relative sollte nur aus Präferenzen sich ergeben. Und die Zeitbudgeterhebung der Mediaanalysen gibt eine Aufteilung, die mir genau den Tagesablauf in Reproduktion, Arbeit und Freizeit aufteilt. Und ich kann sozusagen und im nächsten Schritt fragt, was hast du in dieser Zeit gemacht, sodass ich das genau berechnen kann. Und ich stelle die beiden Entwicklungen im Folgenden dar. Zunächst schauen Sie hier die Entwicklung der Zeitbudgets in Minuten. Sie sehen hier Schlafenszeit. Die ist so niedrig, weil es nur die Tageszeit ist. Reproduktionszeit, Essen, Pendeln, gefolgt von der Arbeitszeit. Und da oben ist die Freizeit. Das alles auf der linken Skala abgebildet. Jetzt kann ich innerhalb der Freizeit, also es ist nicht die Fernsehen in der Bundesbahn oder bei der Arbeit, die Fernsehzeit in Minuten abbilden.
Und ich kann, und das ist oben die gestrichelte Linie, zeigen, dass der Anteil der Fernsehzeit an der Freizeit ebenfalls wächst. Und das ist genau der Effekt der wachsenden. Das heißt, Fernsehen nimmt sogar anderen Freizeitaktivitäten Raum weg. Ich überschlage das, habe dasselbe nach Bildungsgruppen, dasselbe Ergebnis. Ich habe es auch mit Kontrollen von allen möglichen anderen sozialdemografischen Variablen. Es bleibt dabei, das Fernsehen wird sozusagen beliebter als individuelle Präferenz innerhalb der Freizeit. Das heißt auf gut Deutsch, andere Aktivitäten hat es verdrängt. Welche? Das ist schwer zu rekonstruieren. Ich habe überlegt, zunächst mal die hausinternen, Haushaltsproduktion, Einmachen etc. oder hochkulturell häusliche Aktivitäten. Ich glaube, das ist einer der größten Verdrängungsverlierer in diesem Prozess, auf einfach, weil er nicht dagegenhalten kann. Es gibt kein externes Angebot dafür, während natürlich die Steigerung des Fernsehens im Wesentlichen durch die Verbesserung, Verbreiterung, Diversifizierung des Angebots. Dann gibt es außerhäusliche Aktivitäten, Kino, Theater, Museum und so weiter. Und hier sollte man nicht vergessen, auch die haben gewonnen. Heute hat jede Mittelstadt ein Museum für moderne Kunst. In Krefeld oder Wuppertal. Jede Uni hat ein riesiges Kneipenviertel. Also, das gleiche Argument, die sollten auch was gewonnen haben an dem Freizeittopf. Haben sie nicht. Und natürlich ist das Internet ist erstmals als eine Freizeitaktivität aufgetreten. Selbst wenn der stärkste Verlust bei 1 ist, sollten auch 2 und 3 da sein. Mit anderen Worten, ich komme am entgegengesetzten Schluss an. Fernsehen verdrängt Internet. Ich mache ein Ausrufezeichen dahinter, um das zu pointieren. Und ich komme zu meinem Schluss. Verdrängt Internet Fernsehen? Beide Untersuchungsschritte sagen nein. Erstens, wenn ich Präferenzen als bloße Aggregatkennziffern betrachte, Reichweiten, dann wachsen Hörfunk und Fernsehen weiterhin. Aber das Internet kann nicht sich in der ganzen Bevölkerung durchsetzen. Zweitens, wenn ich Präferenzen als Personenmerkmal betrachte, gewinnt das Fernsehen sogar auf Kosten anderer Freizeitanteile, Aktivitäten, nicht Anteile. Und das Internet ist sicher auch eins darunter. Das heißt, und das ist meine Schlussfolgerung, das Ende der Massenmedien ist technisch durchaus denkbar, aber sozial unwahrscheinlich, nicht zuletzt auch aufgrund der immer noch bestehenden und vielleicht ausschließbaren oder verringerbaren Ansprüche, die seine Nutzung stellt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.